Genau, ihr Lieben, wir sind gerade unterwegs in einer Predigtreihe über die sieben Ich-Bin-Worte von Jesus aus dem Johannesevangelium. Heute geht es um die Aussage von Jesus, wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Was soll das denn bedeuten? Das schauen wir uns heute ganz genau an. Und damit wir so den Kontext vor Augen haben, in den Jesus das hineingesprochen hat, möchte ich uns als allererstes mal ein ganzes Stück aus Johannes 6 vorlesen an zwei unterschiedlichen Stellen. Als erstes lese ich ab Vers 5. Und dort heißt es, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um auch jedem nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso. Und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Dann ist ein bisschen Zeit vergangen und am nächsten Tag ist dann Folgendes passiert. Das wird ab Vers 32 berichtet. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Das ist Gottes Wort aus Johannes 6, das auch heute kräftig und lebendig ist und zu uns reden will. Und das möchte ich mir gemeinsam mit euch jetzt in der Predigt anschauen, was das denn bedeutet, was das für unser Leben bedeutet und uns zu sagen hat. In diesem Bibeltext wird im Grunde beschrieben, dass Jesus durch ein paar kleine Brote eines kleinen armen Jungen tausende Menschen ernährt, tausenden Menschen zu essen gibt. Und in die Geschichte, da wollen wir jetzt mal ganz genau hineinzoomen. Was tut Jesus dort? Was sagt er dort? Es wird auch als die Speisung von den 5000 genannt, obwohl das eigentlich falsch ist. Das erkläre ich euch gleich, warum das nicht nur 5000 waren, sondern jede Menge mehr. Und ich möchte mir mit euch 3 unterschiedliche Sachen angucken, von denen ich denke, dass die sehr deutlich hier aus diesem Text heraussprechen. Als erstes ist dieses Wunder eine Demonstration von Jesu Macht, das als allererstes mal unseren Verstand, unseren Intellekt herausfordert. Deswegen ist der erste Schritt, es ist Brot für unseren Verstand. Als zweites ist es Brot für unseren Körper. Ja, dieses Wunder von Jesus, es ist ein Zeichen aus Gottes Königreich, das unser ganzes Leben prägen will. Und als drittes ist es Brot für unser Herz, weil Jesus sagt, wer dieses Brot hat, der hat ewiges Leben. Es gibt Leben für immer dort abzuholen. Brot für den Verstand, Brot für den Körper und Brot für unser Herz. Und wir gehen diese 3 Dinge nacheinander durch und ich habe die Hoffnung, dass wir am Ende sagen können, wow, das ist gewaltig, was Jesus in diesem Ausspruch sagt, was er uns in unser Leben hineinspricht. Und wir legen los mit dem Brot für unseren Verstand. dieses Wunder, diese Demonstration von Jesu Macht, sie ist darauf angelegt, unseren Intellekt, unseren Verstand herauszufordern, weil das, was Jesus sagt, etwas in uns bewirkt, dass wir darüber nachdenken. Und eine der großen Fragen, die jeder Bibelleser ja immer wieder hat, ist, also diese ganzen Wunder, die Jesus tut und die man so nachvollziehen kann, dass er die vollbracht hat, sind sie denn wirklich ein Beweis dafür, dass Jesus Gottes Sohn ist? Sind allein die Wunder, die Jesus vollbracht hat, der Beweis dafür, dass Jesus göttlich ist? Und dieses Wunder hier, das ist ein sehr bekanntes Wunder. Es ist das einzige Wunder neben der Auferstehung von Jesus, was in allen Evangelien steht. Die Auferstehung von Jesus war genauso ein Wunder wie das hier. Und es steht in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dieses Wunder auch, kein anderes Wunder, steht sonst in allen vier Evangelien. Und wir wissen in dieser Situation hier, dass Jesus eigentlich dabei war, von den Menschen wegzugehen. Ja, er wollte also nicht in der Menschenmasse sein, die ihn da gefunden und getroffen hat, sondern er wollte eigentlich an den einsamen Ort gehen und Stille haben, mit seinen Jüngern zusammen zu sein, Ruhe, sich ausruhen, Gemeinschaft mit Gott verbringen. Und Jesus kommt aus dem Getummel sozusagen heraus und er ist auf einer Seite in Israel. Ich zeige euch das mal auf einer Karte. Das ist Israel zur Zeit von Jesu Lebzeiten. Oben ist Galiläa, unten ist Judäa. Oben der blaue Fleck ist der See Genezareth. Und da zoomen wir jetzt mal hinein. Dort ist Jesus auf der linken Seite irgendwo hier um seinen Heimatort, um Kapernaum herum gewesen. Auf der linken Seite im Westen und ist dann mit dem Boot auf die andere Seite rübergefahren in den Osten, wo die Golanhöhen sind. Das ist der Ort, wo das Ganze stattgefunden hat. So kann man sich das vorstellen, ja, der See Genezareth, auf der anderen Seite die Golanhöhen, wenn man am Ufer ankommt. Und von oben sieht das dann vielleicht so aus, relativ bergig, ein bisschen fleckig mit Gras. Das ist der Schauplatz dieser Geschichte gewesen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr abgelegene Gegend. Aber Jesus kommt jetzt dahin und plötzlich ist diese Gegend nicht mehr abgelegen, sondern Tausende von Menschen sind schon auf dieser anderen Seite und sie warten dort auf Jesus. Vers 10, da lesen wir, es waren 5000 Männer dort. Und die Art und Weise, wie man dort immer Volkszählungen durchgeführt hat, war eigentlich, dass man nur die verheirateten Männer gezählt hat. Also du hast keine Kinder gezählt, du hast keine Frauen gezählt, du hast keine unverheirateten Männer gezählt, sondern nur die Männer, die halt eine Familie hatten. Und deswegen wissen wir ehrlich gesagt gar nicht ganz genau, wie viele Menschen das dort waren. Vielleicht 15.000, 20, 25.000, 30.000. Ein riesen Berg an Menschen war dort, eine riesen Menschenmenge. Vielleicht zwei- oder dreimal so viel, wie Ochsenfurt Einwohner hat. Und wir wissen aus dem Text ein bisschen später dann auch noch, dass es relativ spät am Abend schon war. Und das bedeutet einfach, dass es ein langer Nachhauseweg noch für die ganzen Personen dort war. Also die waren nicht gleich mal so in 5 Minuten da nach Hause gelaufen, sondern die mussten erstmal wieder um diese Nordspitze vom See Genezareth herumlaufen. Der Tag hat sich so dem Ende zugeneigt. Und Jesus erfragt dann Philippus, einen von seinen Jüngern, und sagt, Philippus, wie werden wir ihnen jetzt zu essen geben? Wie machen wir das jetzt? Und Philippus, der schaut Jesus mit tellergroßen Augen an, ja, und fragt sich, hey Meister, was meinst du mit dieser Frage? Wie werden ihnen wir zu essen geben? Das geht doch gar nicht. Ja, das sind so viele Menschen hier, mehr als in meiner ganzen Stadt wohnen. Wie soll das denn gehen? Ein anderer Jünger bekommt das mit, Andreas bekommt das mit und er sagt so, ich habe hier einen kleinen Jungen getroffen und der hat 5 Brote und 2 Fische dabei und er bringt ihn zu Jesus. Und Jesus, er macht aus diesem Lunchpaket eine Essensvermehrung, die für mehrere 10.000 Menschen ja genug ist, dass sie das alle essen, dass sie sich alle satt essen können, können wir hier lesen. Und dass am Ende von diesem Brotvermehrungswunder und dem Fischvermehrungswunder sogar noch mehr übrig ist, als am Anfang da war. 12 ganze Körbe voller Essen noch. Und ich würde jetzt gerne mal die Frage stellen, was war denn am Ende der Effekt, den dieses Wunder ausgelöst hat? Was hat das in den Menschen, die das miterlebt hat, wirklich gemacht? Wir können das in Vers 15 lesen, das habe ich vorhin ausgelassen. Das ist ein Vers und dort heißt es dann, Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen. Und deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Ja, also er hat es gerade noch gemacht, dass er sie mit Essen versorgt hat. Dann ist er aber doch abgeflitzt, weil er sich nicht zum König machen lassen wollte. Und die Aussage, die diese Menschen damit treffen, ist, dieser Mensch, der muss eine Art Prophet, der muss eine Art König sein, wenn der so ein Wunder tun kann. Und wir wollen ihn jetzt zum König machen. Und dann am nächsten Tag in diesem zweiten Abschnitt, Vers 32 bis 35, da wird uns erzählt, es ist der nächste Tag und Jesus, er spricht wieder in der Öffentlichkeit und alle Menschen, die bei ihm in der Nähe waren, sie haben von diesem Wunder bei den Golanhöhen mitbekommen. Ja, Jesus ist dann wieder auf die andere Seite des Sees zurückgefahren, in seine Heimatstadt Richtung Kapernaum. Und es gab keine Tagespost, es gab keine sozialen Medien, aber alle haben gewusst, was Jesus da am Tag davor gemacht hat. Es hat sich rumgesprochen, jeder wusste Bescheid. Und an jeder Straßenecke hat man irgendwie so miteinander gemunkelt, hast du das auch gehört, was Jesus da gemacht hat? Und er wurde bezeichnet, weil das ja alles Juden waren und alle kannten sich gut, sehr, sehr gut in ihrer Kultur im Alten Testament aus und sie haben gesagt, dieser Mann, der ist doch so eine Art zweiter Mose. Ja, so wie Mose früher das Volk Israel in der Wüste Sinai mit Brot aus dem Himmel, mit dem Manna versorgt hat, so hat Jesus jetzt hier ein Wunder gemacht und uns Manna vom Himmel gegeben. Hey, aber heißt das, dass er jetzt der Messias ist? Was glaubst du? Ja, das war so das Gesprächsthema, was dort wirklich im Gang war und was jeden bewegt hat. Und so kommen ganz viele Menschen am nächsten Tag wieder zu Jesus und sie wollen ihm zuhören. Und sie fordern ihn quasi heraus. Bitte, bitte, Jesus, mach diesen Brottrick, den du gestern gemacht hast, bitte mach den heute wieder. Mach es nochmal. Und beweis uns dadurch, dass du der Messias, dass du der Sohn Gottes bist. Und all diese Leute, sie sind eigentlich davon ausgegangen, dass diese Brotvermehrung, wenn man die sozusagen wiederholen kann, dass das der Beweis dafür ist, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und ich weiß nicht genau, wie du persönlich über Wunder denkst. Ja, manche denken vielleicht, ja, ich glaube an Gott, aber so an Wunder glaube ich nicht wirklich. Ich weiß nicht, wo du da persönlich stehst. Aber Jesus, er sagt, ich glaube nicht, dass ich durch diese Wunder beweisen kann, dass ich der Sohn Gottes bin. Die Menschen, sie sagen hier zu Jesus, wir haben gehört, dass du ein Wunder vollbracht hast, aber heißt das jetzt wirklich, dass du der Messias bist? Und Jesus, was macht er da drauf hin? Er tut dieses Wunder nicht noch einmal, nicht noch ein zweites Mal und vollbringt irgendwie eine nächste Brotvermehrung, weil ich gehe davon aus, dass Jesus selber nicht das als den ultimativen Beweis seines Messiasseins gesehen hat. Viele Personen, die da dabei waren, die waren einfach überwältigt von diesem Wunder, was Jesus vollbracht hat. Aber Jesus selber, er wollte eigentlich durch dieses Wunder nur vollbringen, dass die Menschen ihn ansehen, dass die Menschen auf ihn schauen. Und wenn man hier genau weiterliest, dann sieht man, dass die Menschen, die um Jesus herum sind, eigentlich nur sagen, hey, gib uns ein weiteres Wunder. Ja? Mach das nochmal, was du gestern gemacht hast. Und Jesus, er sagt eigentlich, ihr habt es immer noch nicht gecheckt. Ja? Ihr habt es immer noch nicht verstanden, wofür ich auf dieser Welt hier bin und was ich euch eigentlich sagen will. Und er sagt dann in Vers 35, ich selbst, ich bin das Wunder. Ich bin nämlich das Brot des Lebens. Und das ist der Punkt, auf den Jesus hier hinaus will, dass er auf sich selber deutet und nicht sagt so, ich kann irgendwas machen, was euch beeindruckt, was irgendwie spektakulär aussieht, sondern er verweist auf sich selbst. Und auch heute ist es ja noch so, dass viele Menschen fragen, ist denn das Christentum überhaupt wahr? Und ich würde sagen, die Antwort, die damals gegolten hat, sie gilt genauso heute auch noch. Und zwar, dass Jesus selbst sagen würde, wenn du diese Frage stellst, dann bin ich der Beweis dafür. Nicht irgendwas anderes, sondern Jesus Christus selbst, er ist der Beweis selbst. Jesus sagt nicht, schau auf das Wunder, sondern er verweist auf sich selbst und sagt, schau auf mich. Ja, ich selbst bin das Wunder. Ich selbst bin das Brot des Lebens, das du eigentlich suchst. Stellt euch mal vor, wir würden das hier jeden Sonntag machen, ja, dass wir sagen, nach unserem Gottesdienst im Café Kosper drüben brauchen wir also keine Essensmitbringsel mehr, kein Brot, kein Kuchen, keine Süßigkeiten mehr, sondern wir würden jeden Sonntag ein Kuchenwunder vollbringen können. So wie Jesus uns das hier in der Bibel vormacht, wir vollbringen ein Kuchenwunder. Und dann wäre meine Frage, ist das denn der ultimative Beweis dafür, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Und Jesus selbst, er sagt darauf, nein, das ist nicht der Beweis, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich sowas vollbringen kann, sondern was du machen kannst, ist, du musst mein Leben beobachten, ne? Mein Leben ja nachverfolgen, sehen, was ich mache, was ich sage, was ich tue, und das ist der Beweis. Aber nicht, dass irgendwas Übernatürliches passiert. Wenn du den hieb- und stichfesten Beweis für das Christentum haben willst, ja, wenn du vollkommen überzeugt davon sein willst, dann gibt es nichts anderes, als Jesus selber nachzufolgen. Das ist die Einladung, die er immer wieder ausgesprochen hat. Nicht dieses und jenes Spektakuläre, sondern bei ihm zu sein, mit ihm unterwegs zu sein und zu sehen, ja, wie er gelebt hat. Wenn ich Jesus wirklich in der Tiefe kennenlernen will, dann muss ich bei ihm sein und mich mit ihm beschäftigen. Und Jesus, er sagt uns hier durch die Zeilen, es geht bei diesem Wunder nicht darum, ja, irgendwie, dass du ins Staunen gerätst, sondern eigentlich ist dieses Wunder nur dafür da, Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Ja, ich wollte, dass die Menschen mich ansehen. Es geht nicht um irgendeins von meinen Wundern. Und so verstehe ich diesen Text auch für uns heute, dass dieser Text uns dazu bringen will, das ganze Bild von Jesus anzuschauen, dass ich über ihn nachdenke. Deswegen nenne ich das ist Brot für unseren Verstand. Ja, ich kann diese Wunder lesen in der Bibel, aber sie wollen was auslösen mit meinem Verstand, mit meinem Intellekt, dass ich darüber selber eine eigene Antwort finde, ist Jesus Gottes Sohn? Ja, nicht, was glauben die anderen Menschen um mich herum, sondern dass er mich fragt, glaub ich dir, Jesus Christus, dass du Gottes Sohn bist? Der zweite Punkt, der heißt Brot für den Körper. Und wir haben uns gerade Brot für den Verstand angeguckt. Jetzt schauen wir uns mal das Brot für den Körper an. Und vorhin habe ich gesagt, dass Wunder nicht in erster Linie Beweise der Macht Jesu sind. Und ich glaube, eine Sache, die wir sehen können, ist, dass Jesus krasse Dinge getan hat. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass Jesus doch noch viel bessere Wunder hätte vollbringen können. Also wenn es ihm nur darum gegangen wäre, Leute auf sich aufmerksam zu machen, wie toll er Zaubertricks vollführen kann, dann glaube ich, hätte Jesus noch viel Besseres drauf gehabt. Dieses Brotwunder, er hätte einfach sagen können, Achtung Leute, Brotregen, ja, und auf jeden Kopf fällt ein Brot runter. Ja, und das wäre ein bisschen eine andere Show gewesen. Ja. Er hätte ganz einfach irgendwelche Dinge, die in der Landschaft stehen, einen Baum, sagen können, Leute, guckt mal zu diesem Baum, ja, und den Feuerball drauf werfen können, ein riesen Feuerwerk veranstalten können, einfach nur, um eine Show zu machen. Ich glaube, Jesus, er war der einzig wahre, wirkliche Superman. Ja? Hey, der hatte Superkräfte, der hätte alles tun können, was er gewollt hätte. Der hätte nicht mal laufen und Boot fahren müssen, der hätte sich überall ständig hinbeamen können. Aber all diese Sachen hat er nicht gemacht, weil es ihm nicht nur darum ging, einfach seine Übernatürlichkeit zur Show zu stellen. Sondern was er gemacht hat, es hatte immer eine sehr zielgerichtete Mission. Die Wunder, die Jesus tut, sie sind auf keinen Fall nur pure Demonstrationen von seiner Macht, sondern sie sind ganz klar Zeichen dafür, für die Mission, für die er gekommen ist. Sie sind Zeichen von seiner Mission, um zu zeigen, dafür bin ich auf diese Welt gekommen, und dann auch seine Nachfolger dazu einzuladen. Und zwar zeigen die Wunder von Jesus, dass er in der Lage ist, mit jedem Leiden fertig zu werden. Ja, denn das sollte uns klar sein, dass die allermeisten Wunder, die Jesus vollbracht hat, Zeichen sind, dass er Leid besiegen kann. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja, so wie dieses Brotvermehrungswunder, das Weinvermehrungswunder, vielleicht auch das sein Laufen über den See Genezareth, wo man sagen würde, weiß ich nicht, ob er da jetzt nur Leiden im Blick hatte, aber fast alle seine anderen Wunder hat er nur getan, um Leid zu beseitigen, um Leid zurückzuweisen. Ja, er gibt Hungrigen zu essen, er weckt Tote wieder auf, er heilt Kranke. Er ist da, um Menschen wieder mit Gott in Kontakt zu bringen, indem er zum Beispiel Leprakranke heilt. Und wirklich ganz viele Menschen auf dieser Welt stellen diese Frage, warum? Warum lässt Gott denn das Leid und das Böse zu? Ja, eine der häufigst gestelltesten Fragen überhaupt auf dieser Welt. Und jede andere Religion neben dem Christentum muss ganz ehrlich sagen, wir wissen es nicht. Und auch jeder Christ, der mit Jesus lebt, der muss in der Tiefe ganz ehrlich sagen, ja, wirklich beantworten kann ich dir diese Frage nicht, warum er das tut. Aber wir können noch eine Sache mehr sagen als Nachfolger von Jesus. Eine ganz wichtige Sache. Und zwar, dass Gott selbst und Jesus selbst das Leiden hasst. Das ist eine Aussage, von der die Bibel trieft und voll ist, dass er sich immer wieder gegen Leid und Böses auf dieser Welt richtet. Ganz klar zu sehen ist das in dem Leben von Jesus, in all diesen Wundern, die er vollbringt. Ja, keines der Wunder von Jesus, die er vollbracht hat, war eigentlich ein Trick, einfach nur, um Menschen irgendwie ins Staunen zu bringen. Sondern die allermeisten Wunder, die Jesus vollbracht haben, sie waren eine Konfrontation mit dem Bösen und mit dem Leid und mit dem Tod auf dieser Welt. Sie waren gerichtet, um das, was der Teufel angerichtet hat auf dieser Welt, wieder zurückzuweisen. Deswegen hat Jesus Wunder vollbracht. Es gibt eine Stelle im Lukas-Evangelium, gar nicht in unserem Predigtext heute, sondern im Lukas-Evangelium Kapitel 7, wo Johannes der Täufer im Gefängnis sitzt. Ja, Johannes der Täufer, er war eigentlich der Wegbereiter für Jesus. Und er sitzt im Gefängnis, weil er sich getraut hat, Herodes zu sagen, Herodes, du hast die Frau deines Bruders geklaut. Und er hat das nicht hören wollen, hat ihn deswegen ins Gefängnis gesteckt. Johannes ist dort im Gefängnis und der hat so krasse Aussagen über Jesus gemacht, wo er ihn gesehen hat bei seiner Taufe, hat er Jesus gegenüber ausgesprochen, seht, das ist das Lamm Gottes. Ja, er wusste eigentlich sehr genau, wer Jesus ist. Und in dieser Situation aber ist Johannes im Gefängnis und er ist irgendwie, so verstehe ich das, geplagt innerlich von Zweifeln. Und er fragt sich wirklich, wer ist Jesus? Ja, ist er wirklich Gottes Sohn, der kommen sollte? Und er lässt ihn das dann über einen Boten fragen. Johannes schickt seine Jünger zu Jesus und die sollen ihn fragen, bist du der, der kommen soll? oder müssen wir auf einen anderen warten? Ja, und mit anderen Worten fragt er Jesus nochmal zur Versicherung, bist du wirklich Gottes Sohn oder habe ich mich eigentlich getäuscht? Und die Jünger sind dann bei Jesus und die Antwort, die er ihnen mitgibt, die ist folgende auf diese Frage. Er sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Jesu Antwort, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und in dieser Aussage, wenn man die mal ernst nimmt und so einzeln nacheinander durchgeht, hey, da steckt so viel Tiefe drinnen. Indem Jesus sagt, Blinde sehen, Lahme gehen und Taube hören, bezieht er sich als erstes mal auf die physische Gebrochenheit, auf die körperliche Gebrochenheit von so vielen Menschen und sagt, das ist nicht das, was ich eigentlich will. Ich stelle mich dagegen, gegen körperliche Gebrochenheit. Indem Jesus sagt, die Aussätzigen werden rein, bezieht er sich eigentlich auf die geistliche Ausgrenzung von Menschen und sagt, ich habe ein Problem damit, wenn ihr diese Menschen ausgrenzt und sie nicht in den Tempel können, wenn sie nicht in die Synagogen können, sprichwörtlich, um in Gottes Gegenwart zu kommen und Gottesdienst zu feiern und ich stelle mich dagegen. Und indem Jesus sagt, ich bin hier, um die Armen zu befreien, bezieht er sich auch noch auf die soziale Ungerechtigkeit, die soziale Ausgrenzung von Menschen und sagt, das ist nicht die Art von Leben, die ich eigentlich mir wünschen würde, dass ihr Menschen miteinander umgeht und ich stelle mich dagegen und ich hasse all das, all diese Ausgrenzung, das ist nicht nach dem Plan, den ich eigentlich für euch Menschen habe. Und wenn man also diese Wunder als Beweise von Jesu Macht nimmt, dann sagen wir ganz oft als Menschen, eigentlich sind das ja Aussetzungen der Naturgesetze. Sozusagen, es gibt ein Normal auf dieser Welt und ja, wenn dann irgendwie jemand auf dem Wasser geht oder Kranke gesund macht, dann ist das eine Aussetzung unserer gültigen Naturgesetze auf dieser Welt. Wenn wir aber mal von Jesu Sicht auf Wunder herangehen, dann würde ich gern diesen Spieß mal umdrehen und von einer ganz anderen Seite anschauen. Aus Gottes Welt sieht es nämlich genau andersherum aus. In Gottes Welt ist all das, was auf unserer Welt hier normal ist, komplett falsch. Ja? Es läuft komplett falsch rum. Und Jesus sagt, ich bin eigentlich nicht gekommen, um die natürliche Ordnung auf dieser Welt auszusetzen, sondern ich bin gekommen auf diese Welt, um die natürliche Ordnung wieder einzusetzen. Das, was Jesus macht, ist, er bringt eigentlich sein Ideal auf diese Welt wieder zurück. Es gibt einen Theologen, Jürgen Moltmann heißt der, ist vor 2 Jahren leider gestorben, ein ganz starker Bibelausleger unseres Landes mit 98 Jahren, ist er vor 2 Jahren gestorben. Und er hat gesagt, Jesu Heilungen, sie sind das einzig wirklich Natürliche in einer Welt, die unnatürlich, die dämonisiert und die verwundet ist. Hey, und das gefällt mir, Jürgen Moltmann. Ja, das ist ein Ausdruck, wie Gottes Welt eigentlich ist. Gesund, perfekt, ideal, paradiesisch. Ja, unsere Welt, sie ist so verdreht und verkorkst. Gottes Königreich, sie ist genau das Gegenteil davon. Und Jesus, er ist auf diese Welt gekommen und er hat eigentlich auch durch diese Geschichten, ne, so wie die, die wir uns heute anschauen, gesagt, also das ist nicht das, wie ich mir diese Welt gedacht habe, sondern er hatte sich die Welt so gedacht, wie sie ganz, ganz am Anfang war. Ja? Dieser Garten in Eden, alles in Ordnung, perfekt. Ne? Die Menschen gehen gut miteinander um. Sie haben eine gute Beziehung zu Gott. Jeden Abend gehen die Menschen mit Gott spazieren. Ja? Haben ein gutes Gespräch mit ihm, wissen, was sie zu tun haben. Das ist das Normal in Gottes Welt. Wir nehmen das, was wir um uns herum sehen, oft als das Normal an. Und dann gibt es immer wieder Theologen, die uns aber daran erinnern und ganz besonders Jesus selbst in seinen Aussagen, dass das, was wir erleben, dass das alles andere als normal ist. Ja, also wenn du denkst, dein Leben ist normal, dann bist du nicht ganz sauber. Ja, also Jesus sagt, ich weiß, was normal ist, und unsere Welt hier, die ist ganz schön auf den Kopf gestellt. Ja, du lebst hier auf den Trümmern des Paradieses, aber das ist nicht normal, sondern es gibt was viel, viel Besseres für dich abzuholen. Ganz zum Schluss schauen wir uns jetzt noch das Brot für das Herz an. Ja, Jesus sagt, dass er sich von jedem Menschen, der mit ihm lebt, jedem, der ein Nachfolger von ihm ist, sich wünscht, dass er ein verändertes Herz hat. Und ganz am Ende dann in diesem Kapitel 6, da macht Jesus krasse Herausforderungen, beziehungsweise das ganze Kapitel hindurch haut Jesus Sachen raus, wie er sich wünscht, dass Menschen sich verhalten und sich richten, wenn sie in seinem Reich und mit ihm zusammen leben wollen. Und in Vers 60 und Vers 66, ganz am Ende, da kommt eigentlich so raus, wie die Menschen um ihn herum darauf reagiert haben. In Vers 60, da können wir dann lesen, was er da redet, das ist ja eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Ja, also Menschen waren um Jesus herum und das war dann die Art und Weise, wie sie miteinander geredet haben. So wie Jesus hier Sachen ausspricht, das lasse ich mir nicht gefallen. So lasse ich mir doch nicht in mein Leben hineinreden. Und in Vers 66 ist das noch ein bisschen prägnanter und pointierter ausgedrückt. Da heißt es dann, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Ja, und das waren nicht irgendwelche Menschen so aus der großen Menschenmasse heraus, sondern das waren die Jünger von Jesus. Ja, er hatte viel, viel mehr Jünger als seine 12. Da war eine größere Menge um ihn herum. Und die haben gesagt, nee, also mit diesem Jesus, da habe ich jetzt echt die Nase voll. Wenn der so in mein Leben hineinsprechen will, das lasse ich mir nicht sagen. Ja? Und das ist wieder dieses Bild, was Jesus verlangt von seinen Nachfolgern, dass sie ihr ganzes vorheriges Leben aufgeben. Wir haben uns das letzte Woche schon angeguckt in dieser Aussage, dass Jesus der Weinstock ist und wir sind die Reben. Und es geht eigentlich nur um diese Verbundenheit. Und genau dasselbe steckt auch in diesem Bild hier drinnen. Ja, wenn du abgestoßen bist von Jesus, weil er einen zu großen Anspruch für dich hat in dein Leben, ja, dann sieht man das hier, dann ziehen sich Menschen von ihm zurück. Und Nachfolge bedeutet einfach nur, ich bin bei Jesus und ich bin in seiner Gegenwart und ich lasse mir von ihm auch in mein Leben hineinsprechen. Deswegen, wenn wir diesen Text heute hören, ist es so wichtig, dass wir unbedingt auch in unserem Leben die Kosten überschlagen. Und ich mir die Frage stelle, hey, bin ich bereit, wirklich Jesus nachzufolgen mit meinem Leben? Er hat einen unglaublichen Anspruch an mich, weil er weiß, was er wert ist. Ja, weil er weiß, was er als Gottes Sohn wert ist. Und deswegen verlangt er auch viel. Er wird mir alles geben im Unterwegssein, was ich brauche in seiner Gegenwart. Aber er ist nicht bereit, da Kompromisse zu machen. Und viele Menschen um Jesus herum, sie haben das gehört und sie haben gesagt, nee, mit so einem Meister möchte ich aber dann doch nicht unterwegs sein. Und sie sind von Jesus wieder weggegangen und sie haben sich von ihm entfernt. Als Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, hat er viele Menschen überfordert. Ja, viele Menschen haben sich von ihm zurückgezogen. Wenn er es gemacht hätte, wie ganz viele andere Rabbis und Meister seiner Zeit damals, dann hätte er einfach gesagt, ich kann dir das Brot des Lebens zeigen. Was bedeuten würde, ich kann dir zeigen, wie du mit Gott, ja, wie so eine geistliche Reise vielleicht aussieht. Er hat aber was ganz anderes gemacht. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Mit dem Beisatz und ohne mich, da wirst du ewiglich verhungern. Und das ist der Ausdruck seiner Göttlichkeit, dass er diesen Selbstanspruch äußert und ausspricht. Ihm ging es nicht um irgendwelche Wunder, irgendwas Spektakuläres, sondern er wollte ganz eindeutig erklären, wer er ist. Er ist Gottes Sohn, der auf diese Welt gekommen ist, und er war der Einzige, der in der Lage war, uns mit Gott selbst wieder zu versöhnen. Und er sagt zu uns auch, also ich brauche auch gar nichts anderes mehr tun, um mich vor Gott zu beweisen. Ja? Also ich muss nicht erst mein Leben in Ordnung bringen, um das auch anzunehmen, sondern er will das Brot meines Lebens sein. Und dieses Bild des Brotes, ich finde das auch so ein im Übertrag so krass, was dann ganz am Ende seines Lebens am Kreuz auf Golgatha passiert ist, dass er sprichwörtlich als unser Brot für uns gebrochen wurde. Ja, so wie man einen Brotleib zerbricht, so hat Jesus sich selbst auch ganz am Ende bei seinem Sterben wirklich zerbrechen lassen, kaputt machen lassen, um den Weg für uns wieder frei zu machen, dass wir mit ihm Gemeinschaft leben können und mit dem Vater im Himmel versöhnt sind. Und wenn du dich jetzt ganz am Ende fragst, ja, und was muss ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Dann ist das eine ganz wichtige und gute Frage, weil es zeigt, dass es in meinem Leben, in deinem Leben was wachruft, ja, dass Gott uns so reich beschenkt hat, und wir uns jetzt fragen, ja, was ist jetzt denn meine Antwort darauf? Und Jesu Antwort darauf ist, du brauchst dieses Brot des Lebens nur anzunehmen. Du brauchst dieses Brot des Lebens nur anzunehmen, und das bedeutet für mich, jedes andere falsche Brot, was ich in meinem Leben habe, lege ich aber dafür an die Seite. Alles andere, was mich dafür von Jesus irgendwie fernhält und aus seiner Nähe irgendwie wegzieht, das werfe ich dafür in die Tonne. Ja, und ich bin bereit, an der Seite von Jesus zu leben und zu ihm zu kommen. Und das muss ich machen, das allererste Mal in meinem Leben, wenn ich das noch nie gemacht habe. Und ich glaube aber auch, dass diese Einladung und diese Wiederholung für jeden Einzelnen, der mit Jesus lebt, immer wieder neu auch dran ist, dass ich mich von Jesus selbst in seine Gegenwart einladen lasse und mit ihm Zeit verbringe. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Amen.